Mein heutiger Gast ist Ulrich Zerhusen, ein Unternehmer, der es geschafft hat, sein Unternehmen von 40 auf 230 MitarbeiterInnen hochzuskalieren. Sein Erfolgsgeheimnis? Eine klare Vision, die nicht nur das Unternehmen voranbringt, sondern auch seine Mitarbeiter richtig motiviert und mitnimmt. Ulrich ist aber nicht nur ein Vorbild als Unternehmer, sondern stolzer Vater von 4 Söhnen. Ich bin gespannt, was er alles berichtet, wie das Zusammenleben auch mit 4 Söhnen seiner Familie ist bei solch einem stark wachsenden Unternehmen. Toll, dass du da bist, Ulrich. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's! Ulrich, du hast eine klare Vision für dein Unternehmen entwickelt, aber mal ehrlich, wer fordert dich mehr heraus? Dein Team oder deine 4 Söhne?
Ja, danke, Bastian, das hast du schön formuliert. Für mich ist es im Grunde genommen die Kombination. Also das heißt, ich glaube, so als Vater ist es immer so, dass wenn man den Fokus irgendwie im Unternehmen viel hat, viel in Innovation da unterwegs ist, du weißt selber, das kostet natürlich auch Zeit und Ressourcen und Energie, habe ich manchmal das Gefühl, okay, wow, dann habe ich es irgendwie da jetzt gerade nicht, und diese Schnittmenge hinzubekommen, dass ich das Gefühl habe, da bleibt niemand auf der Strecke. Auf der einen Seite geht es im Unternehmen mit Vollgas nach vorne, aber die Jungs und die Familie bleiben nicht auf der Strecke. Das ist im Grunde das, was mich natürlich oft beschäftigt.
Mhm. Wie sieht denn so dein klassischer Tag aus?
Klassischer Tag fängt in der Regel mit CrossFit an. Habe ich nämlich, also Sport, weil ich habe da auch, lernt man ja durch Erfahrungen dazu. Am Anfang, als dann die Kinder klein waren, noch vor 10 Jahren ungefähr, da habe ich dann auch gemerkt, diese Doppelbelastung, einfach Vollgas im Unternehmen und die Kinder alle klein und so, hat mich schon so gefordert, dass dann halt auch die ersten somatischen Symptome so ein bisschen kamen, ne? Kribbeln und Zittern und was dann alles so ist. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich brauche einen Ausgleich, und das ist halt der Sport. Also es geht in der Regel mit Sport los, nicht ganz. Also am Anfang kommt Dankbarkeit, Gebet. Nach dem Aufstehen, dann kommt der Sport, und dann geht's eigentlich auch los mit der Arbeit. Ich bin dann so zum Frühstück auch wieder so dabei, dass ich jedem einmal High Five, jedenfalls dann, wenn die aus der Tür gehen, die Kids, die Jungs auch sehen kann. Die 2 Ältesten sind ja auch schon in der weiterführenden Schule. Das ist bei uns hier auf dem Dorf. Dann mit einem Bus geht's los, da sind sie dann schon ein bisschen früher unterwegs. Die anderen beiden sind in der Grundschule. Und dann geht's voll in die Arbeit. Und dann, dann gibt es manche Tage, wo ich sie mehr sehe, andere Tage, wo ich sie natürlich etwas weniger sehe. Auch abends sind oft viele Termine politisch, Stadtrat und so weiter, kommt dann auch noch dazu. Das ist natürlich leider manchmal abends. Also diese Spannungswelt, das versuche ich schon immer so, den Ausgleich zu schaffen. Aber vor allen Dingen natürlich am Wochenende oder unter der Woche gewisse Highlights auch zu schaffen, wo wir was gemeinsam unternehmen können.
Mhm. Gut. Wenn wir jetzt mal auf das Unternehmen mal schauen, da, also habe ich ja dich als idealen Interviewgast mir gewünscht. Ihr habt eine krasse Vision für euch entwickelt. Wann hast du denn für dich so einen Punkt mal gesehen, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich das Thema Vision, muss ich mal ran und da das erarbeiten für uns?
Ja, ich bin als Quereinsteiger ja in die Pflege gekommen. Muss ich dazu sagen, also ich war im ersten Leben, wenn ich das so sagen kann, als Betriebswirt unterwegs in der internationalen Automobilzuliefererindustrie und war als Manager unterwegs. Wir hatten gerade ein Produktionswerk gebaut in North Carolina, also ich war dann in den USA, also mein Thema war immer Markteintrittsstrategien und Aufbauarbeit, Internationalisierung. Und ich hatte gerade meine amerikanische Frau geheiratet, damals in North Carolina, als dann von zu Hause die Hiobsbotschaft von meiner Mutter kam, Krebsdiagnose. Und so im Familienunternehmen stellte sich dann von heute auf morgen plötzlich die Frage, wie geht's weiter? Wie geht's jetzt weiter im Familienunternehmen? Und meine Frau und ich haben uns dann entschieden, von heute auf morgen die Zelte in den USA abzubrechen und in die Pflege zurückzukommen, in unsere niedersächsische Provinz, und den Pflegedienst zu übernehmen, den meine Mutter gegründet hatte. Und dieser Quereinstieg hat mir so die Augen geöffnet, weil ich plötzlich in eine Welt gekommen bin in der Pflege, wo die Wertschätzung aus meiner Sicht fehlte. Die hatte keinen Status, die hatte keinen Stellenwert, die hatte keine Relevanz. All die Dinge, die ich aus der Automobilindustrie kannte. Und mich hat diese Frage nicht losgelassen, wie kann das sein, dass wir für ein Produkt, für Kunststoffteile, für die ich vorher zuständig war, eine Wertigkeit haben, Preise gezahlt werden und auch eine Wertschätzung quasi da ist, aber für soziale Arbeit, für Pflege, wir in einem Mangel unterwegs sind, wir in einer defizitgeprägten Mangelsituation unterwegs sind. Und diese Vision, die da entstanden ist, ist für mich mit diesem Blick von außen, wir müssen in die Stärke kommen. Wir müssen den Wert der Pflege sichtbar machen, wir müssen ihn klar definieren und wir müssen zeigen, wie wertvoll die Arbeit eigentlich ist, die wir da tun. Dass wir eben nicht, also meine Reise vom Produkt zum Menschen, dass es eigentlich genau andersrum darstellbar ist, dass die Arbeit der Menschen wertvoller ist als die Arbeit an einem Kunststoffprodukt. Und die Realität sieht anders aus, nach wie vor, leider, also gesamtgesellschaftlich. Wir haben versucht, bei uns im Kleinen anzufangen, weil ich bin ein großer Verfechter davon, du musst überhaupt erstmal ein Vorbild sein für das, was du in die Welt tragen willst. Nicht einfach nur darüber erzählen, sondern das halt selber mal auf die Kette bekommen haben. Deswegen relativ früh gesagt, okay, wir müssen da im Kleinen anfangen. Deswegen heißt bei uns die Vision, das ist ja Zerhusen und Blömer, Wertschätzung leben, Pflege stärken.
Wertschätzung leben? Sag nochmal, Wertschätzung leben?
Wertschätzung leben, Pflege stärken. Aha. Positionieren. Und Wertschätzung leben ist bewusst doppeldeutig. Also Wertschätzung leben und Wertschätzung für das Leben. Mhm. Du kannst einmal Leben klein oder groß schreiben.
Ja.
Und Pflege stärken. Also das ist der Kompass zu all dem, was wir tun.
Und welchen Impact hat die Vision auf dein Unternehmen? Also wie trägst du das hinein, dass es ja auch einen Nutzen letztlich hat für intern und extern?
Genau, also es ist für mich dann ja ein großes Anliegen gewesen, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir eine Pflege haben, die genau diese Wertigkeit überhaupt auch erstmal ausstrahlt. Ne? Weil ich bin ein großer Fan davon, das ist ja mal Gesetz der Anziehung, nennt man das ja auch, also das, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. So, und ich glaube, und daher kommt ja auch so ein bisschen mein Ansatz, wenn wir es schaffen, auch anders aufzutreten, anders wahrgenommen zu werden, eine andere Pflege nach außen zu kommunizieren, anders sichtbar zu werden, viel selbstbewusster, hochwertiger auch rüberzukommen, viel mehr Wertschätzung im Kleinen auszudrücken, dann wird das in der Folge auch das sein, was wir natürlich auch wieder empfangen werden. Und wenn wir dann in der Analyse definiert haben, dass wir da einen Mangel haben in dieser Situation, kommen wir nicht weiter in dieser Bettelhaltung, in der wir in der Pflege viel zu lange sind, und zu sagen, wir wünschen uns von den anderen, dass sie uns viel mehr sehen. Wir wünschen uns von den anderen, dass wir mehr gewertschätzt werden. Wir wünschen uns von den anderen, dass wir einen gewissen Stellenwert oder einen Status bekommen. Sondern der Ansatz war, jetzt über diese Vision alles das zu tun, was uns selber überhaupt erstmal so sein lässt. Also im ersten Fall, was bringt den Status hoch? Beispielsweise eine Kooperation mit der Stiftung Silvia Hemmet. Das ist die Stiftung der Königin Silvia für ganz, ganz hochwertige und würdevolle Pflege für Menschen mit Demenz, wo wir einzige Modelleinrichtung in Deutschland im vollstationären Bereich sind. Als ein Beispiel. Auch das Leistungsversprechen auch in der Zielgruppe zu sagen, Pflege ist auch was als Leistungsversprechen dir den Status erhält. Also ein Mensch ist ja oft so, sobald du eine Diagnose bekommst, beispielsweise eine Demenzdiagnose, kannst du Unternehmer, Richter oder so, egal wie gewesen sein, der Status in der Gesellschaft rauscht mit dieser Diagnose nur so runter. Und dann auch das Leistungsversprechen zu sagen, wir erschaffen eine Welt, in der du deinen Status nicht verlierst, weil du genau so wie vorher auch weiterhin auch mit Demenz leben kannst und deinen Status haben kannst. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das alles so durchgehen. Aber das läuft immer darauf hinaus, dass wir gesagt haben, wir müssen das, was wir uns von anderen wünschen, erst im Kleinen selber sein. Und wenn wir es sind, es sichtbar machen. Und wir machen es sichtbar, indem dass wir darüber kommunizieren und so ein bisschen das Scheinwerferlicht auf die guten Beispiele lenken, die es schon gibt.
Okay, verstehe. Und Du, wenn man jetzt so raushört, bist du ja ein richtiger Stratege. Wie bist du denn zu Hause? Bist du da auch die Führungsperson und Stratege oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Okay, ja, spannende Frage. Also zu Hause ist es so, auch mit meiner Frau, dass ich habe unglaublich Glück gehabt, auch in der Tatsache, dass ich sie gefunden habe, weil ich bin oft so, also oft ein bisschen verkopft sogar, analytisch, bin dann irgendwie in irgendwelchen Gedankenschleifen, steigere mich irgendwie hoch und sie ist da energetisch so, dass sie dann so sehr ruhig, sehr besonnen ist, sehr warm, sehr liebevoll und mir halt auch immer wirklich so eine Ruhe ausstrahlt. Also es ist für mich, ich habe das Glück, wenn ich nach Hause komme, gerade mit der Frau, dass ich immer das Gefühl habe, erstmal wieder runterkommen zu können. Weil ich habe oft, bei mir ist oft die Gefahr, so Type A, ne, ein bisschen zu überdrehen im Kopf, irgendwie mit dem, was ich alles schon wieder will. Und für mich, also so einen Safe Space ja auch zu haben zu Hause, und das ist auch wirklich ein großes Glück, dass wir das hier so haben. Da bin ich auch meiner Frau sehr, sehr dankbar. Ansonsten sind wir schon in verschiedenen Rollen unterwegs, also mit meiner Frau, und da auf deine Frage zu antworten, das ist klar. Aber was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, sich halt als Team zu definieren, und jeder hat halt andere Schwerpunkte oder andere Aufgaben irgendwie, die wir gerade machen. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der eine jetzt irgendwie als Unternehmer dann irgendwie eher was macht oder der andere ist zu Hause oder so. Das verändert sich ja auch so in einem Laufe immer, welche Rollen und welche Aufgaben man immer übernimmt, damit es zu Hause auch funktioniert. Und das muss man natürlich immer wieder neu miteinander ausdiskutieren und auch ausloten. Aber das, wie gesagt, da habe ich großes Glück.
Okay. Gab es denn für dich auch schon mal so Situationen, wo deine Familie gesagt hat, so, okay, jetzt Papa, reicht's jetzt aber, bist du hier und bitte nicht im Business?
Also so direkt nicht. Ich merke das eher so, wenn, also die Frage ist irgendwie, wann übertreibt man es vielleicht auch in eine Richtung? Ich merke das dann immer so, wenn das eher über die B-Note kommt, ne? So, hey Papa, wir wollten doch noch irgendwie gefühlt seit 2 Wochen das nächste Kapitel bei Ronja Räubertochter lesen. So, und dann merke ich dann immer plötzlich, oh Mist, ne, da hast jetzt echt irgendwie die letzte Woche, irgendwie jeder Abend war irgendwie was, du warst halt ständig weg oder wir haben vielleicht dann auch lange irgendwie dies oder das nicht gemacht. Und bei Kindern ist es ja auch manchmal so, die sagen es einem ja nicht so analytisch gefiltert direkt, sondern da gibt's ja Symptome und Hinweise auch, ne? So, das kommt dann eher irgendwie so durch die B-Note, und da ist es oft so, dass ich dann irgendwie plötzlich merke, oder ich merke zu Hause, hui, da ist doch irgendwie gerade mehr Chaos oder irgendwie, da ist irgendwie einer von den 4 ist gerade schwierig. Das ist ja auch immer ein Zeichen. Die Kinder wollen dich ja nicht als Vater ärgern, sondern das ist eher so eine Aufmerksamkeitsgeschichte auch. Wo ich mir dann manchmal denke, so, hey, es ist jetzt echt mal Zeit, den schnapp ich mir, also im positiven Sinne. Wir machen vielleicht jetzt einmal was zusammen, 1:1. Also wir haben hier das Glück, dass wir ein Moor hier bei uns auf dem Dorf vorm Haus haben, dass wir vielleicht auch mal zusammen rausgehen. Vor allen Dingen bei Jungs ist ja auch immer wichtig, halt auch so ein bisschen so die Energie mal einmal loszuwerden, so vielleicht auch einmal rauszugehen, zusammen irgendwie was zu machen. Das sind immer eher so in der B-Note die Punkte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da auch seine Antennen zu haben und da so Anzeichen und Symptome immer zu merken, wenn es halt auch mal wieder Zeit ist, den Fokus halt auch zu Hause zu erhöhen. Also in dieser Feinjustierung aus diesen ganzen Lebensbereichen, wo man ja versucht, immer Vollgas zu geben, dass halt nichts und keiner auf der Strecke bleibt.
Wie hat dich denn das auch als Führungsperson jetzt in deinem Unternehmen dich verändert?
Die Kinder, meinst du?
Ja, ja.
Also, ich bin jemand, der durchaus detailverliebt ist und weiß, dass es die Gefahr gibt, dass ich mich so an Details hochsteigere, quasi an so Kleinigkeiten, wie man immer so sagt. Und das ist schon so ein bisschen Mikroebene, Makroebene, wenn man dann so nach Hause kommt und auch irgendwie mit den Kindern und dann ihre Themen irgendwie plötzlich, dann merke ich immer wieder, wie vernichtend banal, in Anführungsstrichen, manche Punkte sind, über die wir vielleicht uns im operativen Alltag dann irgendwie total aufregen oder Problem, ne? Irgendwie denken, dass es jetzt irgendwie, was weiß ich, was für eine Tragkraft hat irgendwie. Vielleicht hat bestimmte Sachen auch irgendwie nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und für mich ist das wirklich gut, einen Ausgleich zu haben, weil ich glaube, wenn ich jetzt die letzten 12 Jahre Revue passieren lasse, was mir definitiv passiert wäre, ist, dass ich so im Hyperfokus nur im Unternehmen gewesen wäre. Hätte ich das nicht als Ausgleich gehabt. Und später merkt man ja oft, hey, das ist nicht alles. Es gibt 8 Lebensbereiche. Ne? Es gibt verschiedene Lebensbereiche. Es gibt Freunde, es gibt privaten Bereich, es gibt Unternehmen. Und da bin ich halt durchaus dankbar, dass, also es hat mich in die Richtung verändert, dann doch auch mal den Bleistift liegen zu lassen, den Laptop zuzumachen. Und vor allen Dingen halt auch in Konfliktsituationen oder auch in schwierigen Situationen, wenn dann natürlich auch mal die Tür aufgeht oder hier im Homeoffice, wo ich dann halt manchmal bin und dann auch jemand irgendwie sagt so, hey Papa, lass uns jetzt einfach mal irgendwie ein Buch lesen oder so, dann merkt man dann oft auch, worum es dann doch auch wirklich geht irgendwie. Also.
Ja. Und parallel dazu hast du ja, wenn ich das richtige in Erinnerung habe, 230 Mitarbeiter, MitarbeiterInnen zu führen, zumindest indirekt. Was ich ja schon, das ist ja schon ein ordentliches Konstrukt, was du da verantwortest. Wie gehst du mit diesen Drucksituationen generell um?
Ja, genau. Also ich habe die 12 Jahre geführt, also auch alle Unternehmen. Wir sind ja als Familienunternehmen 50-50 aufgestellt. Ich habe nach 12 Jahren in der operativen Geschäftsführung dann im letzten Herbst die Geschäftsführung auch jetzt an meine Cousine übergeben. Also ich bin in der Gesellschafterrolle gerade aktiv unterwegs und werde jetzt auch nochmal was unternehmerisch da auch nochmal weitermachen. Aber aus dieser Zeit der Führung der 12 Jahre war halt für mich halt eine große Lernkurve, oder was für mich relativ herausfordernd war, ist, dass natürlich jeder einzelne von 230 Personen auch eigene Bedürfnisse hat. Na, eigene Bedürfnisse. Und manchmal habe ich mich so ertappt, wenn man natürlich irgendwie auf der einen Seite gibt es 230 Mitarbeiter, dann gibt es die Kinder, die Familie. Und wie kriegt man das hin, dass man nicht immer seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt? Was ja eine Gefahr ist. Man möchte ja es jedem gerecht werden, man möchte, dass es jedem gut geht. Es gibt aber einfach Situationen, wo auch Bedürfnisse sich nicht immer miteinander vereinbaren lassen. So, und wie kriegt man das immer wieder neu justiert, dass man auf der einen Seite jedem gerecht wird? Und das ist halt oft, was mir dann oft geholfen hat, irgendwie, dass ich versucht habe, mich halt aus dem Detail, aus dem Einzelnen rauszubewegen und dann wie so eine Adlerperspektive halt mal von oben drauf zu schauen. Weil was Unternehmer sein ist, ist ja jetzt gar nicht immer nur allen Wünsche zu erfüllen, sondern Systeme, Strukturen, Prozesse aufzubauen, die es Menschen ermöglicht, quasi ihre beste Version ihrer selbst im Beruf sein zu können. Und das hat mir immer wieder geholfen, dass, also Wertschätzung den Menschen gegenüber, klar, aber das vom Einzelnen ein bisschen wegzunehmen, sondern es geht beim Unternehmen immer um die Bedürfnisse des Unternehmens in erster Linie. Ne? Also mir hat mal jemand gesagt, wenn das Unternehmen einen Namen hat oder in so Meetings so zu tun, als wenn ein Unternehmen mit einem Stuhl dabei sitzt, als Person, in Anführungszeichen, zwar eine juristische Person, eine GmbH, aber was ist, wenn die dabei sitzen für das Unternehmen? Und die Frage ist immer, was ist gut fürs Unternehmen? Das ist deine Aufgabe. Also nicht immer unbedingt, was ist gut für den Einzelnen natürlich auch, aber in erster Linie ist die Aufgabe in der Führung immer zu fragen, okay, was ist gut fürs Unternehmen? Und das kriegt man hin, indem man Prozesse optimiert, Strukturen baut, also Strukturen so, dass jeder da sich gut aufgehoben fühlen kann. Das hat mir dann manchmal geholfen, so eine Ebene höher zu denken.
Okay, also dass du dich quasi darauf verlassen kannst, hey, du hast ja hier Prozesse etabliert und also so gesehen hast du ein gutes Gefühl gehabt, dass du auch so viele Personen in der Anstellung hast.
Genau.
Okay, und wie hast du, also aus der Vision, wie bist denn du da vorgegangen dann, dass du das runtergebrochen hast? Wie hast du das bei euch da strukturiert? Also von der Vision, wo und wie habt ihr Prozesse dokumentiert zum Beispiel? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also es war natürlich auch eine Wachstumsphase in der Zeit. Also als ich kam, waren wir ungefähr 40 Personen. Das heißt auch immer so in der Organisationsgröße und Organisationsentwicklung auch immer auch so zu schauen, irgendwie, wie passen die Strukturen jetzt zur Größe zusammen? Da ist es ja so, bei Kleidung sagt man immer, du bist immer entweder zu groß oder zu klein in der Organisationsgröße zu dem, also in den Strukturen zu dem, was eigentlich deine Organisation braucht. Und vor allen Dingen, wenn wir uns dann so entwickelt haben, auch in der Unternehmensgröße, war es natürlich manchmal gar nicht so einfach, gewissen, vielleicht eine zusätzliche Management-Ebene einzuführen oder auch andere Dinge zu machen. Aber deine Frage ist ja quasi, wie ist die Vision? Ich sehe das ja mit der Vision eher, es ist ja wie so ein Nordstern oder wie so ein ganz klarer Kompass, der uns den Rahmen setzt. So. Und das eine ist ja quasi die operative Umsetzung, wie man ein Unternehmen strukturell aufbaut. Und das andere ist natürlich, der Nordstern sagt ja eher, wo wollen wir hin? Und die Prozesse, die Strukturen, also das war auch immer ganz wichtig. Warum machen wir das? Wir machen das deshalb, weil wir diese Organisationsform brauchen, um die PS auf die Straße zu bekommen. Also natürlich kann man darüber diskutieren, sind es flache Hierarchien, wie viele Hierarchien brauchen wir, wie viele Prozesse, Strukturen, wie sieht ein Organigramm aus, das für uns so passt. Weil das Ziel muss ja immer so sein, dass wir alle in unseren Stärken unterwegs sein können, 230 Personen, und dass wir diese Energie und die Ressource, die wir hier an dem Start haben, dass wir möglichst wenig davon verlieren, in irgendwelchen Fehlentwicklungen, und möglichst viel Ressourcen und Energie davon auf die Straße bringen. Warum? Weil wir das Ziel haben, eine hochwertige Pflege an den Start zu bringen. Weil wir das Ziel haben, eine Pflege stark zu machen. Weil wir das Ziel haben, wertschätzende Pflege erlebbar, fühlbar zu machen, einen Wert der Pflege zu zeigen. Wie kann hochwertige Pflege aussehen? Und deswegen ist ja Unternehmensstruktur nichts anderes als einen Rahmen dafür zu geben, dass jeder eigentlich im Idealfall das Optimale mit seinen Ressourcen dazu beitragen kann, nach vorne zu kommen. Deswegen sage ich auch immer, jeder hat hier eine andere Funktion, aber jeder ist gleich wichtig. Das ist ja manchmal in so Hierarchien auch schwierig. Dann denkt man so, Reinigungskraft, ja egal. Nein, die Reinigungskraft hat eine andere Funktion, aber sie ist genauso wichtig, ist genauso ein wichtiges Rad im Rädchen wie jeder andere auch. Und das halt so reinzugießen, das ist natürlich die Herausforderung, ja.
Und wie behältst du für dich diesen Überblick, dass jeder in seiner Stärke ist, also quasi die Leistung auch erbringt? Wie hast du für dich, weiß ich nicht, Meeting-Rhythmus oder so, was hast du für dich etabliert, dass du den Überblick hast?
Also klar, da gibt's natürlich, das ist ja jetzt genau die Frage zu den Systemen, also wie die Systeme aussehen, sage ich mal, wie eine ganze Steuerungssystem, da gibt es ja viele Bausteine, wie man in der Führung erkennt, bewegen wir uns eigentlich in die richtige Richtung oder bewegen wir uns in die falsche. Und da gibt es natürlich, ich sag mal, KPIs oder bestimmte Sachen, wo ich merke, das geht halt, oder wo ich halt auch in meiner operativen Zeit gemerkt habe, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, die Qualität steigt, die Zufriedenheit steigt, die Fluktuation sinkt. Das sind ja, es gibt ja eine ganze Reihe Punkte, mit denen man das auch objektiv messen kann, wenn deine Frage jetzt auf diese Richtung. Auf der einen Seite natürlich ist es immer ein subjektives Gefühl, wo man merkt, hey, das geht in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer ganz wichtig, sowas halt messbar und belegbar zu machen.
Ja, eben hast du ja das Wort Nordstern genannt. Ja. Ich glaube, das kommt ja aus diesem Buch. Ich krieg's jetzt, glaube ich, nicht hin. Aber es gibt dann die Nordstern-Metrik, ne?
Martha Beck, meinst du? Oder meinst du?
Nee.
Ja, es gibt.
Ist aber egal. Ja, es gibt dann aber eine Metrik, ne, eine Kennzahl, die ja sagt, bist du auf einem guten Weg oder nicht ganz so.
Okay, gut. Das weiß ich jetzt nicht, dass es genau in Bezug auf das Bild mit dem Nordstern das gibt. Aber es ist ja genau das Gleiche, für sich halt festzulegen, welche, also ich mag das Wort Controlling nicht so sehr, weil Controlling hört sich immer so extrem finanzkennzahlgetrieben an, ne? ROI und so weiter. Das ist in der Pflege, aber für sich halt ein KPI-System zu haben oder gewisse Werte zu haben, wo ich merke, hey, es geht in die richtige Richtung. Und das können ja durchaus auch softere KPIs sein oder was man für sich halt auch immer irgendwie dann definiert, woran man merkt, hey, das ist uns wichtig, daran messen wir das Ganze. Das waren jetzt für mich verschiedene Zahlen, an denen ich das halt festgemacht habe, an denen ich das irgendwie messbar machen können. Ich weiß nicht, das ist ja spannend jetzt zu erfahren, wenn es da halt in Bezug auf den Nordstern eine ganz konkrete Zahl gibt.
Ja, genau. Also du musst dich ja fragen, wie wie machst du deine Mission nachher? Also du brichst ja eher runter aus der Vision und Mission. Und was ist die Kennzahl, die quasi dein die Erreichung, also was bringt dich deiner Mission, deinem Ziel immer näher? Also was ist die Metrik dafür?
Ja. Mhm. Genau, richtig. Das muss man für sich, das muss man für sich definieren. Für mich war das nicht eine, sondern das waren verschiedene.
Okay. Und da hast du für dich dann so ein, sagen wir mal, deine Führungskräfte liefern dir dann die Ergebnisse monatlich oder so dann einfach immer zu, sodass du einen Überblick hast, oder wie geht ihr da konkret vor?
Genau. Also einmal in den Systemen, dass halt auch mit wenigen Knopfdrücken, Knopf oder Mausklicks auch zu haben. Das, klar, das ist natürlich schon wichtig zu wissen, ja.
Okay, und da habt ihr, weil ich in der Pflege, dann eine besondere Software für euch? Oder wie, was habt ihr da?
Ja, also als ERP-System, ich kann das auch so sagen, wir haben ja zum Beispiel Connext Vivendi, heißt der halt System. Wir haben ein tolles, genau, das ist halt so in der Pflege ein großer Anbieter. Mhm. Das halt so darzustellen da, dass man, und da gibt es natürlich auch individualisierbar bestimmte Bereiche, die man so einstellen kann. Das ist in der Führung natürlich schon wichtig.
Aha. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage für die Zuhörerschaft. Mal angenommen, wir haben jetzt ein Unternehmen, 20 Mitarbeiter, aber keine klare Vision, oder wie manche sagen auch, Vision ist was für Esoteriker. Aber sagen wir mal so, wir brauchen jetzt wirklich mal eine Vision oder wollen das jetzt mal uns erarbeiten. Wie würdest du den Personen einfach mal den Rat geben, so geht ihr vor?
Die eigene Vision zu finden.
Mhm. Mhm.
Ich glaube, dass es ein guter Weg sein kann, sich in seinem Leben an Momente zu erinnern, die einen ziemlich getriggert haben, quasi, im Guten oder im Schlechten, wo man sagt, hey, das war echt so ein Punkt, ne? Man hat ja manchmal für sich Geschichten gespeichert, da war ich auf 180 oder es ging gar nicht, oder da habe ich echt irgendwie meinen Wert im Innersten, weil das ist ja oft, wenn man sich fragt, warum hat mich das so getriggert? Ne, das ist ja oft der Grund ist, weil ein Wert verletzt ist, den ich habe. Und oft ist so eine Vision zu finden, funktioniert ja oft so, das ist, was man ja nicht morgens aufwacht und sagt, ja, meine Werte sind Relevanz, Wertschätzung, Sichtbarkeit, Status, ne, sondern das ist ja ein Freilegen, so ein Entfalten davon, und das kommt, aus meiner Sicht funktioniert es oft gut über Geschichten. Über Geschichten, die einem in seinem eigenen Leben passiert sind, wo man merkt, da waren meine Werte verletzt. Da habe ich reagiert, ne, in welcher Form auch immer, oder ein bisschen extremer reagiert, außerhalb der Box. Dann kann man sich natürlich fragen, warum habe ich denn da überhaupt reagiert? Warum habe ich da so eine Reaktion gezeigt? Keine Ahnung, 3 Tage, 3 Nächte wach gelegen oder so. Also irgendwie, wo hat mein Körper, mein Innerstes, meine Seele reagiert? Um sich dann zu fragen, was hat mich da eigentlich genau getriggert an dieser Stelle? Um, wenn man weiß, was mich da getriggert hat, warum hat mich das getriggert? Und ganz oft, also so ging das mir, kommt man dann über diesen Weg dazu zu sagen, hey, weil mein Wert verletzt war. Ne? Beispielsweise in der Pflege war mein Wert verletzt in der Auseinandersetzung mit Kostenträgern, mit Pflegekassen, mit Behörden. Mein Wert, Wertschätzung und Relevanz. Weil ich wurde nicht irgendwie auf Augenhöhe als Pflegeanbieter betrachtet, sondern als Bittsteller. Was willst du jetzt von uns hier, friss oder stirb, du bekommst das, sei doch zufrieden mit deiner Mangelsituation, in der die Pflege ist, und dann, ne, ein bisschen provokant, jetzt halt die Klappe. Und das halt hat für mich so einen tiefen inneren, das verstehe ich jetzt, habe ich damals ja alles gar nicht so verstanden. Das hat mich halt nicht losgelassen, wo ich immer gedacht habe, wie kann es sein, dass überhaupt so mit uns gesprochen wird als Branche? So von oben herab, so ein bisschen, ihr seid ja hier Erfüllungsgehilfe und duscht ihr mal, zieht die Strümpfe an und das war's, ciao, kann ja jeder. Das hatte für mich nichts mit Wert und Wertschätzung zu tun. Und ich habe später gemerkt, dass das der Grund dafür ist, dass mich das echt getriggert hat, weil meine Werte verletzt sind. Und dann ist es im Umkehrschluss, ja, wenn ich weiß, welche Werte waren denn wann irgendwie wo verletzt, kann man ja herausfinden, was sind denn meine Werte. Und Werte hat natürlich ganz viel mit Vision zu tun, weil Vision, aus meiner Sicht, ist ja auch der letzte Rat, da bin ich auch gleich ruhig, hat ja ganz viel damit zu tun, dass das ja schon auf unserer Seele drin ist. Ne? So ein Imprint auf der Seele schon ist, mit dem wir geboren werden, so wofür wir gemeint sind, vielleicht auch auf dieser Welt, irgendwas in die Welt zu tragen. Und für mich ist das eine gewisse Stärke und Relevanz der Pflege zu geben, das kann ich für mich jetzt sagen, in eine Welt quasi, die die in einer Mangelsituation unterwegs ist und quasi den Weg nach innen zu suchen für eine Vision und sich jetzt nicht am Schreibtisch irgendwie eine Vision verkopft auszudenken. Sondern bei der Vision ist es ganz wichtig, aus meiner Sicht diesen Kopf erstmal auszustellen und sich selber zu fragen, wie tickt meine Seele? Was ist es, was mich bewegt, wofür ich gewollt bin, wofür ich gemeint bin? Denn, und das ist als Unternehmer aus meiner Sicht ganz wichtig, ein Unternehmen ist ja nur ein Vehikel, um etwas in die Welt zu tragen. Ein Unternehmen ist ja nur deswegen, als Unternehmer hat man ja die Chance, etwas in die Welt zu bringen, weil wenn ich das alles weiß, aber auf dem Sofa sitzen bleibe, wird sich sicher nichts in der Welt verändern. Und wir haben ja deswegen die Chance, als Unternehmer auch einen echten Impact, eine Veränderung, einen Change zu machen, indem wir ein Vehikel, eine Struktur, eine Organisation haben und aufbauen, die eine andere, die sage ich mal, eine gewisse Kraft hat, auch Veränderungen darzustellen. Nochmal, wenn ich mir das alleine in meinem Wohnzimmer überlege, ändert sich genau gar nichts. Wenn ich ein tolles Unternehmen aufgebaut bekomme, das echt eine Veränderung macht, was einen Impact macht, dann verändert sich schon was. Und man gründet ja kein Unternehmen, um Geld zu verdienen, sondern man gründet im besten Fall ein Unternehmen mit einer klaren Vision, um eine Veränderung in seinem Umfeld, in seiner Welt zu erreichen.
Ja, und so ist es ja, wie du ja schilderst, ja auch mehr die Unternehmerpersönlichkeit, die sich in dem Unternehmen auch widerspiegelt und ausdrückt. Ja. Das ist ja so, glaube ich, was ja auch viele, es gibt ja dann auch Wege, manche sagen ja so, das musst du mit deinem Team erarbeiten, aber ich bin da voll bei dir, Ulrich. Das muss aus einem selbst rauskommen.
Ja, aber ich glaube, du musst es zwar mit deinem Team erarbeiten, aber ich glaube auch, dass du ja auch ein gewisses Team anziehst von Gleichgesinnten. Also ich sehe eine gute Vision immer so, dass du halt sagst, das ist ja auch Gesetz der Anziehung, dass du sagst, hey, unsere Mission ist es, die Pflege zu stärken, das und das zu tun, natürlich ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu haben und dann zu sagen, wenn du da auch Lust drauf hast, wenn dich das auch triggert, dann komm zu uns und dann machen wir das gemeinsam. Also Vision ist ja nichts anderes als eine Einladung für andere Menschen, Teil von was Größerem zu werden als sie selbst. Und dann ziehst du natürlich Menschen an, die auch da Bock drauf haben, genau das mit dir zusammen zu machen. Und dann brauchst du natürlich nicht in der Gaußschen Normalverteilung von allen Menschen sagen, wie finden wir jetzt hier den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern du ziehst halt Leute an, die sagen, geil, da habe ich auch Bock drauf. Und du stößt aber auch die Leute ab, was auch nicht schlecht ist. Du stößt ja auch die Leute ab, die sagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Was der da labert oder so, es löst in mir gar nichts aus, wo ich dann auch immer denke, gut, auch das ist ja das Ziel von einer Vision oder einer Positionierung, auch die Leute eben nicht anzuziehen, mit denen du überhaupt nicht weiterkommen kannst. Also ist ja nicht wertend gemeint.
Ja, super. Fand ich jetzt super Impulse nochmal für alle, die vielleicht noch gar nicht so eine klare Vision haben oder beziehungsweise können wir ja alle noch an unsere Vision weiter schärfen. Vielen Dank, Ulrich. Das waren echt tolle Tipps, tolle Impulse, auch Einblicke in dein privates Leben mit deinen 4 Söhnen, deiner Familie, deiner tollen Frau. Vielen Dank, Ulrich.
Ja, sehr gern. Danke für den Austausch, Bastian.
Dir hat die Folge mit Ulrich gefallen? Dann abonniere sehr gerne den Papapreneur Podcast, so verpasst du keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen Papapreneur, den diese Folge auch gefallen könnte. Dann teile sie sehr gerne mit ihm.